Wir haben jetzt den Predigtext quasi schon zweimal gehört. Das eine war Übersetzung nach Luther, also das etwas ältere, und das zweite war die Übertragung. Ne? Wo der Marlies mir das zugemailt hat, da habe ich dann gedacht, eigentlich ist da schon fast alles gesagt, ne, in dieser Übertragung. Da brauchst du also gar nicht mehr groß was dazu zu sagen. Möchte aber trotzdem versuchen. Freuen sollten wir uns, ne? Freuen. Freuen kann ja relativ viel bedeuten. Man kann sich freuen über seinen Beruf. Man kann sich freuen, dass man viele Freunde hat im Leben. Freuen kann man sich vielleicht in Bezug auf seine Gesundheit oder das, was im Anspiel auch rauskam, über seinen Wohlstand zum Beispiel. Man kann sich freuen über seine Familie, über seine Kinder, über seinen Ehepartner. Die Freude, die Jesus hier meint, wenn er von Freude spricht, dann ist natürlich ein bisschen was anderes. Er spricht hier über die Freude im Glauben, über die Beziehung mit Gott. Und ja, den Text, den haben wir schon gelesen. Ne? Und bevor ich mir Näheres zu dem Text sage, möchte ich mal noch was Grundsätzliches sagen, vorweg zur Bergpredigt selbst. Das ist ja der Beginn der Bergpredigt, die wir jetzt gerade gehört haben in diesen Versen. Die Bergpredigt selber gehört sicherlich zu den bekanntesten Passagen in der Bibel. Also selbst viele Leute, die vielleicht nicht so oft in die Kirche gehen oder in irgendeine Gemeinde, die kennen also Abschnitte aus der Bergpredigt, ob sie sich jetzt dessen bewusst sind oder auch nicht so. Oft werden Worte, zum Beispiel, dass wir Frieden halten sollen, was wir gehört haben, werden auch zitiert und vielleicht sogar als gute Moral auch bejaht von Leuten, die jetzt nicht so der Kirche nahestehen. Das Vaterunser, denke ich, kennen sehr viele Leute. Das stand auch aus der Bergpredigt. Und Jesus spricht über Feindesliebe und spricht über Geben in der Bergpredigt. Viele Menschen stimmen also Dingen aus der Bergpredigt durchaus zu. Manche würden sogar sagen, was sehr aktuell ist, ne, dass es Teil unserer Kultur ist und unbedingt erhalten werden muss. Leider ist es oft so, dass diese Worte selber für sich genommen dann nur irgendwie rausgenommen werden und zitiert werden. Aber der Absender, der diese Worte gesagt hat, nämlich Jesus, ja, der wird oft außer Acht gelassen. Und das ist so das Erste, was man, denke ich, bedenken muss, wenn man über die Bergpredigt spricht, dass diese Bergpredigt von Jesus stammt und ohne eine Beziehung zu Jesus auf Dauer diese Worte für uns auch nicht lebbar sind und auf Dauer diese Worte auch nicht umsetzbar sind. Frieden halten aus uns heraus, aus unserer menschlichen Natur raus, wird wahrscheinlich scheitern, wird nicht möglich sein. Dann gibt es auch viele Leute und manchmal sogar Christen, die versuchen, aus dieser Bergpredigt Normen abzuleiten, dass Jesus das so gemeint hat, ihr müsst jetzt so und so leben. Wir werden heute hoffentlich feststellen, dass Jesus keine Normen aufstellen wollte, denn Normen gab es auch damals schon zur Genüge, sondern Jesus beschreibt in der Bergpredigt Auswirkungen eines Lebens mit ihm, Auswirkungen einer Beziehung zu ihm. Er stellt keine Forderungen auf, sondern er gibt uns einen Ausblick, wie Leben mit ihm aussehen wird. Und da ist mir noch eine zweite Sache wichtig geworden im Vorhinein, bevor wir uns mit diesen Worten noch mal näher beschäftigen. Das haben wir auch gelesen, Vers 1, als er aber das Volk sah, steht da, ging er auf einen Berg und setzte sich und seine Jünger traten zu ihm. Und er tat seinen Mund auf, lehrte sie und sprach. Also es ist mir wichtig geworden, auch persönlich, wo ich mich mit diesem Text beschäftigt habe, die Dinge, die Jesus hier beschreibt in der Bergpredigt, die sind an die Adresse seiner Jünger gerichtet, an die Adresse seiner Nachfolger, ne, seiner Schüler sozusagen. Also es ist kein Lebensstil, den man jetzt so einfach auf die Welt übertragen kann, auf die Leute, die jetzt nicht mit Jesus leben, sondern die sind quasi für uns. Die beschreiben einen Menschen, wie der wird, wenn er in der Verbindung mit Jesus lebt. Ja, das ist mir so wichtig geworden. Jesus ist der Absender und er spricht das zu seinen Jüngern. Und es ist für uns keine Forderung in unser Leben, dass wir uns irgendwie danach ausstrecken oder ja, uns anstrengen, so zu werden, sondern er will uns da in diesen Worten eine Zusage machen, dass derjenige, der so lebt, der mit ihm lebt, der wird so, wie Jesus das in der Bergpredigt beschreibt und auch in unseren, ja, in unseren Versen, die wir gelesen haben. Martin Luther übersetzt die ganzen Verse am Anfang mit dem Wort glückselig oder selig. Wenn man jetzt Luther liest, ne, da stolpert man da zwangsläufig drüber, denn das Wort selig, das ist jetzt ein Wort, was jetzt nicht so tagtäglich in unserem Sprachgebrauch drin ist. Also ich weiß jetzt nicht, wann ich das letzte Mal das Wort selig irgendwie verwandt habe, außer vielleicht in irgendwelchen christlichen Zusammenhängen. Deswegen möchte ich das Wort ganz kurz mal ein bisschen erläutern, was das überhaupt heißt, damit man vielleicht ein gewisses Verständnis auch dafür entwickeln. Im Griechischen steht hier das Wort Makarios. Das Wort kann man übersetzen mit hoch zu preisen oder zu beneiden. Also jemand, das zu beneiden. Oder jemand, der völlige Zufriedenheit besitzt. Wenn man das auf unsere Zeit heute übertragen würde, da könnte man vielleicht ganz einfach sagen, da ist jemand gut dran. Also gut dran sein. Wenn man dann noch weiter zurückgeht und das Griechische noch weiter hinter sich lässt und noch früher geht, dann kommt man auf das Hebräische. Das Hebräische Eser, das bedeutet so viel wie Glück, Heil oder Wohl. Zum Beispiel Psalm 1, Vers 1, ne, da steht ein bekannter Vers, glücklich der Mann, der seine Lust hat am Gesetz des Herrn. Das ist das Wort, was da steht für Heil, für glückselig, für selig. Das Wort beschreibt im Alten Testament in der Regel einen Menschen, der von Gott in seine Gemeinschaft aufgenommen wurde. Oder an anderen Stellen, das sind Leute gemeint, die von Gott in irgendeiner Art und Weise gesegnet sind. Makarios oder das Hebräische Eser beschreiben also einen Zustand völliger Zufriedenheit. Und zwar einer Zufriedenheit, die sich nicht durch äußere Umstände als Voraussetzung irgendwie geschaffen ist, sondern einer Zufriedenheit, die aus einer Beziehung zu Gott kommt, aus einer Beziehung zu Jesus kommt. Man lebt ein Leben in der Beziehung zu Jesus und ist in seinem Glück, seiner Zufriedenheit nicht mehr auf das angewiesen, was um uns herum außerhalb vom Glauben als Glück so ausgerufen wird. Das heißt, man ist nicht mehr abhängig von irgendwelchen Umständen, die herrschen, sondern man ist schon glücklich und zufrieden aus der Beziehung mit Jesus, aus dem Leben mit Gott. Man hat dort seine Zufriedenheit gefunden. Und da gibt uns Jesus jetzt 8 Beispiele, wie diese Zufriedenheit, wie dieses Glück, wie das sich äußert, wie das zustande kommt sozusagen. Ja, jetzt habe ich quasi alle 8 vorbereitet sozusagen, ne? Da gehe ich jetzt mal spontan davon aus, dass wir jetzt nicht alle 8 schaffen werden, weil ja jeder noch irgendwann Mittagessen will, denke ich mal heute. Aber ich fange einfach mal an und dann zwischendurch, werde ich das beenden und ihr seid dann aufgefordert, zu Hause über die restlichen quasi nachzudenken. Die erste Seligpreisung, ich lese das mal nach Luther, selig sind, die geistlich arm sind, denn ihrer ist das Himmelreich. Selig sind die geistlich Armen, denn ihrer ist das Himmelreich. Wir begegnen jetzt in dieser ersten Seligpreisung gleich einem Prinzip, die sich durch alle Worte, eigentlich durch die ganze Bergpredigt später, durchziehen. Jesus stellt nämlich hier Thesen auf, in der Bergpredigt, die passten nicht in die damalige Zeit. Und ich würde sogar so weit gehen, diese Thesen, die Jesus hier aufstellt, die passen nicht mal in unsere Zeit heute. Wenn die Leute damals diese Worte, die Jesus hier gesagt hat, gehört haben, und auch wenn wir sie heute lesen, dann klingt es uns erstmal wahrscheinlich fremd. Selig sind die geistlich Armen. Oder andere, man könnte es auch übersetzen, selig sind die Armen im Geist. Da stellt sich nämlich die Frage, oder zumindest mir hat sich die Frage gestellt, wenn diese Worte an seine Jünger gewandt sind, ne, wie ich das am Anfang so gesagt habe und wie sie uns die Bibel ja auch sagt in Matthäus, wenn die Jünger gemeint sind, dann ist ja die Frage, wer von den Jüngern will denn geistlich arm sein? Ich habe ja diese Predigt schon ein, zwei Mal gehört. Ne? Manchmal habe ich dann so im Handzeichen gebeten, ne? Wer das so will. Ich selber, also ich predige in verschiedenen Gemeinden, also ich sage mal mindestens einmal im Quartal. Manchmal dann noch so außer der Reihe, ne? Noch wie bei euch zum Beispiel heute hier. Und das ist bei mir immer so, wenn ich also in verschiedenen Gemeinden predige, dann benutze ich manchmal dieselbe Predigt in den verschiedenen Gemeinden. So wie ich das ja jetzt auch mache. Und wenn ich jetzt ein neues Thema mir erarbeite, dann entsteht es immer wie folgt. Da habe ich meistens irgendeinen Gedanken in mir, wo ich denke darüber, oder das interessiert mich, das ist mir wichtig gerade und das müsstest du eigentlich mal aufschreiben. Und so entsteht dann meistens ein neues Thema. Und oft ist es dann so, man denkt dann zu verschiedenen Gelegenheiten, kommt denn das in den Sinn? Und dann habe ich so einen Zettel irgendwo zu Hause liegen und dann schreibe ich das einfach so auf, was mir jetzt wieder an neuen Gedanken so eingefallen ist. Und irgendwann, wenn der Zettel meistens schon relativ voll ist, dann setze ich mich mal hin und dann bringe ich das quasi so in eine Form und schreibe eine neue Predigt auf. Dann gab es bei mir eine Zeit, und das ist jetzt noch gar nicht so lange zurück, das war nämlich die Zeit, bevor ich diese Predigt hier ausgearbeitet habe, das war ungefähr anderthalb Jahre, da entstand keine neue Predigt. Also es gab zwar ab und zu mal Themen, wo ich dachte, das könntest du jetzt vielleicht mal näher erläutern oder könntest mal näher drüber nachdenken, aber das kam quasi nie so weit, dass es die Form hatte oder die Fülle hatte, dass sich daraus eine neue Predigt entwickelt hat. Und es ist mir so als Beispiel eingefallen, wo ich darüber nachgedacht habe, was bedeutet es, geistlich arm zu sein? Ne? Meint Jesus das, geistlich arm sein, dass mir nichts mehr einfällt, dass ich ständig nur noch auf alte Aufzeichnungen zurückgreifen muss? Ne? Es gab also dann auch Situationen, wo ich in Gemeinden predigen musste, wo ich also manche Predigten schon gehalten habe und dann musste ich mir überlegen, ja, was machst du? Und dann habe ich halt irgendwo aus meinen alten Unterlagen was rausgekramt und habe darüber gepredigt. Oder ein zweites Beispiel ist mir noch eingefallen, auch von mir selber. Früher, da war ich immer teilweise auch sehr stolz drauf, dass ich viel in der Bibel weiß. Und ich denke, das ist auch so. Zusammenhänge, Hintergründe, auch Verbindungen so zwischen Alten und Neuen Testament. Und ich konnte das auch ganz gut erklären. Und es fasziniert mich auch noch bis heute und interessiert mich. Und da hat sich so für mich die Frage gestellt, ne? Ist das ein Gegensatz zu geistlich arm sein? Ne? Kann ich darauf stolz sein? Oder ist es eigentlich nicht viel besser? Meint Jesus das, dass eigentlich der gut dran ist, der eigentlich wenig aus der Bibel weiß zum Beispiel? Ne? Und muss ich eigentlich gar nicht mehr lesen? Ist es sogar vielleicht eher schädlich zum Beispiel? Ne? Also, für euch könnte das heißen, der Pierre, der hat es sonst in dem Anspiel ganz gut mitgebracht. Ne? Beten ist jetzt gar nicht mehr so wichtig. Ne? Vielleicht beten manche Leute auch schon eine lange Zeit für irgendwas und es passiert aber nichts mehr. Beten vielleicht, dass Krankheiten weggehen. Beten, dass die Kinder den richtigen Weg finden oder der Partner. Vielleicht empfinden Leute Glaube als überflüssig, als nicht mehr zeitgemäß. Meint Jesus solche Dinge, wenn er sagt, selig sind die geistlich Armen? Wie meint Jesus das, was er hier sagt? Ich denke, wenn wir dem auf die Spur kommen wollen, was Jesus meint, dann müssen wir zunächst mal ein kleines bisschen einen Blick zurückwerfen in die damalige Zeit. In der Zeit, als Jesus das gesagt hat, da legten die Pharisäer und Schriftgelehrten die Maßstäbe fest, die im Reich Gottes gegolten haben. Und ich denke, Jesu Spruch richtet sich in erster Linie erstmal gegen die Lehre, die die Pharisäer und Schriftgelehrten damals verbreitet haben. Die geistlichen Führer damals, die hätten so einen Spruch, den Jesus hier gesagt hat, niemals gebraucht. Denn für die Leute damals, für die geistliche Führung stand fest, dass jeder sich das Himmelreich, den Himmel, das ewige Leben durch gute Werke verdienen muss. Und wer nichts vor Gott zu bieten hat, der ist für Gott auch nicht zu gebrauchen. So war die Ansicht, die sie damals vehement lehrten und vertraten. Und Jesus dreht diese Maßstäbe hier um 180 Grad. Das Anspiel, was wir vor uns gesehen haben, hat es wirklich so sehr, sehr deutlich gemacht und sehr plastisch gemacht. Ja, also die Pharisäer und Schriftgelehrten, bei denen wäre der Pierre quasi damals abgefahren sozusagen. Ne? Sie hätten dem die Türe vor der Nase zugemacht, da hätten gesagt, gut, du kannst ja gerne irgendeine andere Tür suchen, aber bei uns hier wirst du sicher nicht reinkommen. Ne? Aber Jesus, der sagt das nicht. Jesus sagt, und ja, das Anspiel hat es wirklich sehr gut deutlich gemacht, nicht der ist vor Gott gut dran, der etwas zu bieten hat, sondern der weiß, dass er eben nichts zu bieten hat. Der, welcher erkannt hat, dass er vor Gott arm ist, der ist zu beneiden, sagt Jesus, der das erkannt hat. Und das ist die These, die Jesus hier aufstellt. Er sagt quasi, es kommt nicht auf deine Leistung an, was du vor mir bringst und was du arbeitest und was du tust die ganze Zeit, sondern es kommt darauf an, dass du dich auf mich verlässt. Der griechische Text, der hier steht, der ist ja noch sehr viel plastischer als das, was wir im Deutschen hier lesen. Der Arme, der hier im Griechischen genannt ist, das ist der Ptochos. Ptochos, der Ptochos, schwieriges Wort, das ist also ein Mensch im Wörtlichen, der geht gebückt. Ein Mensch, der gebückt geht, ein Gebeugter. Es gibt im griechischen Wort auch noch ein anderes Wort für arm. Das ist das andere Wort, was hier nicht steht. Das bedeutet, da ist ein Mensch, der lebt in ärmlichen Verhältnissen irgendwo. Ne? Der hat wenig, der besitzt wenig. Aber der Ptochos, der hier im Griechischen steht, das ist einer, der hat gar nichts. Der hat wirklich gar nichts. Das ist ein bettelarmer, gebeugter, gebückt gehender Mensch. Der lebt buchstäblich von dem, sagt Jesus, was er sich erbettelt. Der Ptochos, das ist ein Mensch, der wirklich nichts hat. Absolut null an Eigentum. Und dieser Mensch, sagt Jesus, der ist vor Gott wirklich gut dran. Der Mensch, der erkannt hat, dass er vor Gott wie so ein Ptochos, wie so ein bettelarmer Mensch dasteht. Der Mensch ist gut dran, der ist zu beneiden, sagt Jesus. Der weiß, ich habe vor Gott nichts vorzuweisen. Warum, könnte man jetzt fragen, warum ist dieser Mensch gut dran? Weil dieser Mensch alles von Gott erwartet. Glückselig der Mensch, sagt Jesus, der geistlich nichts besitzt, aber alles von Gott erwartet, und zwar jeden Tag neu. Glücklich der, könnte man auch sagen, der aus dem Empfangen lebt, der nicht seine eigene Gerechtigkeit vor Gott vorweisen will. Glückselig der, der nichts bringen will, sondern glückselig der, der das Himmelreich, der Gottesreich als Geschenk und nicht als Verdienst erlangen will. Glückselig ist der, der sich auf Gott verlässt und nicht auf sich selber. Und ich finde, diese Art und Weise, vor Gott arm zu sein, ist eine sehr schöne Art und Weise. Denn, ja, das ist die Art und Weise, mit der Gott uns quasi füllen kann. Und Gott will uns füllen und er wird es auch tun. Ich hatte es am Anfang so ein bisschen provozierend gesagt, ne? Wie ist das jetzt mit Beten und Bibellesen? Und diesen Dingen, die, ja, wo wir denken, das sollten wir tun. Ich denke, ja, wir dürfen uns interessieren für alle Dinge, die mit Gott im Zusammenhang stehen. Wir dürfen Bibel lesen, wir dürfen beten, wir dürfen das mit der Einstellung tun, Empfangene zu sein. Gott will uns beschenken damit. Aber wir müssen uns auch immer wieder bewusst sein, wir werden mit diesen Dingen vor Gott keinen Eindruck schinden. Alles, was vor ihm zählt, das haben wir vorher als Geschenk von ihm empfangen. Aber, und dessen dürfen wir uns auch bewusst sein, wenn wir in der Bibel lesen zum Beispiel, wenn wir beten, dann ist es Gottes Ansinnen, uns dadurch zu beschenken, dass er uns zeigt, okay, das und das habe ich mit deinem Leben vor. Und ja, hier und da kann ich dich stärken und hier kann ich dir Antwort geben. Ich kann dir helfen dadurch, wenn du in der Bibel liest, wenn du mit mir redest, wenn du betest. Und ich denke, mit dieser Einstellung, wenn wir mit dieser Einstellung an Dinge rangehen, dann dürfen wir geistlich arm sein, dann will Gott uns dadurch beschenken. Selig sind die Trauernden, das ist die zweite Seligpreisung, denn sie sollen getröstet werden. Die Seligpreisung hängt eng zusammen mit dieser ersten. Gut dran sind die, die Leid tragen, so steht es in anderen Übersetzungen. Das Wort für trösten bedeutet auch aufgerichtet werden. Die Seligpreisung meint, dass die gut dran sind, die erkannt haben, in welchem Zustand sie sich vor Gott befinden. Weil jeder, der erkannt hat, mein Zustand, mein Eindruck vor Gott, der ist nicht gut und ich kann vor Gott nicht bestehen, der wird darüber traurig sein. Jedem, dem die Augen aufgegangen sind über das, wie er vor Gott dasteht, dem wird es irgendwo leid tun und der wird Trauer darüber empfinden. Und da sagt Gott, das ist gut, wer darüber traurig ist, denn der soll getröstet werden, der soll aufgerichtet werden. Wer seine Schuld einsieht, dem wird vergeben werden. Ich weiß nicht, wie euch das geht. Bei mir ist das so, je älter ich werde, ich bin zwar jetzt noch nicht so alt, ne, aber immerhin schon älter als vor vielen Jahren, je älter man wird, je älter ich werde, desto mehr werde ich mir manchmal bewusst, wie weit weg in manchen Teilen meines Lebens ich doch noch von Gottes Ansprüchen bin und wie viel ich noch zu lernen habe. Und wie groß auch die Unterschiede sind zwischen dem, was ich aus der Bibel weiß, wie Leben eigentlich sein sollte und wie mein Leben im Gegensatz dazu aussieht. Manchmal beneidet man Leute, und mir geht es so, die nicht so im christlichen Umfeld aufgewachsen sind, von Kind auf. Wir waren mal ein halbes Jahr in Österreich an einer christlichen Schule und da war eine andere Familie mit. Da war unsere Anna schon auf der Welt, ne, und da war noch eine zweite Familie, die hatten auch einen kleinen Sohn, der war ungefähr so alt wie die Anna. Und dieser Familienvater, der da mit war, der war quasi in einer. Ja, da hat er sich erst später zum Glauben gekommen. Niemand aus den seiner Familie war gläubig gewesen. Er war der Einzige, er hatte ja quasi die ganze Zeit in der Welt gelebt und war dann irgendwann zu Jesus gekommen. Und wo er zu Jesus gekommen ist, wenn er das so erzählt hat, das hat sein Leben umgekrempelt, ne? Völlig neu gemacht. Und er hat diesen Unterschied gewusst, wo er herkam und wie sein Leben jetzt ist. Und es war für den sehr viel wichtiger, habe ich manchmal das Gefühl gehabt, auch gottgemäß zu leben, als wie das mir manchmal war. Und er hat sich viele Gedanken gemacht, wie er richtig und authentisch lebt. Und es hat eben wirklich an Not gemacht, wenn er das nicht in seinem Leben so umsetzen konnte, wie er sich das gedacht hat. Und das war für mich so ein Beispiel, ne, wo ich gedacht habe, ja, manchmal wünsche ich mir das auch für mein Leben. Und das sagt Jesus in dieser Seligpreisung, dass die gut dran sind, die darüber traurig sind, denn Gott wird sie wieder trösten und wird sie aufrichten. Ich überspringe jetzt mal ein kleines bisschen, weil sonst wären wir nicht ganz fertig. Und würde jetzt mal zu der sechsten Seligpreisung gerne noch was sagen, weil die mir auch noch besonders am Herzen liegt. Und zwar ist das, dass diese Seligpreisung selig sind, die reinen Herzens sind, denn sie werden Gott schauen. Selig sind, die reinen Herzens sind, denn sie werden Gott schauen. Weil ich das am Anfang so gesagt hatte, dass es einige Leute gibt, und ich habe das selber früher auch manchmal gehört, die sagen, diese Bergpredigt, das ist das, was Jesus jetzt von den Christen erwartet sozusagen. Das ist ja so sein Eingangsbeginn seiner Wirkungszeit. Und da sagen manche, das ist so das, was Jesus so als Überschrift über sein ganzes Wirken gesetzt hat. Selig sind, die reinen Herzens sind, denn sie werden Gott schauen. Manche Ausleger sehen die Bergpredigt ja so als Gesetz, ne, als Verschärfung des Gesetzes, was im Alten Testament schon steht, an. Spätestens an dieser Stelle, an dieser Seligpreisung, muss diese Ansicht meines Erachtens scheitern. Weil wenn man sich diese Seligpreisung hier mal auf der Zunge zergehen lässt, was Jesus da sagt, ne, selig sind, die reinen Herzens sind, denn sie werden Gott schauen. Da stellt sich einem ja automatisch die Frage, wer soll dann Gott noch schauen können? Wer soll das sein? Selig sind, die reinen Herzens sind. Ich weiß nicht, ob jemand sich gerne hier vorne hinstellen kann oder will, der von sich sagt, er hätte ein reines Herz. Ich würde das zumindest jetzt nicht von mir behaupten wollen. Und ich denke, auch niemand von euch würde das von sich behaupten wollen. Wenn man also die Bergpredigt so als Standard anlegt und sagt, das ist so das Level, ne? Da will Jesus hin, dann kannst du Gott schauen. Also spätestens an dieser Stelle, wo Jesus dieses Wort hier sagt, muss man sagen, scheiden eigentlich alle anderen aus. Ein reines Herz kann niemand machen, niemand hat es und niemand wird es jemals haben. Und deswegen kann es auch nicht sein, dass das so als Level gemeint ist. Ne? Aber wenn man die Bergpredigt als Verheißung sieht, als das, was Jesus uns schenken will, dann kann man diesen Vers sehr gut verstehen. Denn das reine Herz, das kann sich jeder von uns von Gott schenken lassen. Das reine Herz ist eine Gabe Gottes. Nur er kann unser Herz für rein erklären. Nur er kann es rein machen. Und deswegen sind Bergpredigt, Seligpreisungen keine Anforderung an uns, keine Aufgabe, sondern sind eine Zusage Gottes. Seligpreisungen sind Verheißungen. Gut dran, zu beneiden ist der, der sich von Gott das reine Herz schenken lässt. Gut dran ist der, der nicht versucht, diesen Standard von sich aus irgendwo zu erreichen, diesen Standard, der niemals zu erreichen ist, sondern gut dran ist der, der erkennt, dass Gott bereit ist, das reine Herz zu geben. Der Martin Luther hat es mal gesagt, das fällt mir jetzt gerade so ein, hoffentlich kriege ich es so einigermaßen zusammen, ne? Der sagt, was für ein furchtbarer Tausch, den Gott eingeht. Er gibt uns sein Leben und nimmt unseres dafür. Ne? Das tauscht Gott ein. Und das war mir so eindrücklich mal in Erinnerung geblieben. Ne? Gott tauscht ein, er nimmt unser Leben und gibt uns seins dafür. Und Jesus hatte das reine Herz. Ich denke, den Gedanken muss man gar nicht so weit ausführen. Das Angebot, dass Gott mir das reine Herz geben will, das kann ich immer wieder jeden Tag neu annehmen, wenn ich zu Gott gehöre. Gott ist bereit, mir das reine Herz zu schenken. Ich kann das nicht selber machen, aber ich kann bereit sein, jeden Tag neu dieses reine Herz von Gott anzunehmen. Durch Jesu Tod und Auferstehung kann Gott mein Herz, das mit so viel Schmutz und Sünde und Schuld beladen ist, kann er verreinert leeren. Denn Jesus hat diesen Schmutz, diese Schuld getragen. Und deshalb bin ich rein und frei, diesem Gott, der mir so viel geschenkt hat, zu dienen und zu folgen. Und das ist mir so wichtig geworden. Aus diesem Wissen heraus bin ich dann fähig, in meinem Leben, in der Woche, in meinem Alltag, kann ich versuchen, Gott zu folgen und kann versuchen, ja, Dinge zu tun, die ihm gefallen, und kann versuchen, ihm nachzufolgen, weil ich weiß, wenn das schief geht, dann kann ich immer wieder zu Gott kommen und kann ihm das reine Herz schenken und kann mir das reine Herz von ihm schenken lassen. Ich muss mich jetzt nicht abmühen, irgendeinen Level, irgendeinen Standard vor Gott zu erfüllen, denn Gott hat es selber schon erfüllt. Meine Aufgabe ist es, sein Wort, so wie es mir möglich ist, in die Welt rauszutragen, zu meinen Freunden, zu meinen Nachbarn, zu meinen Arbeitskollegen, zu meinen Mitschülern, zu allen Leuten. Ich kann mich darauf konzentrieren, das, was in der Zukunft ist, so zu leben, wie es Gott gefällt. Und wenn ich scheitere, dann habe ich immer wieder die Zusage, ich kann zu Gott zurückkommen und er wird mir immer aufs Neue dieses reine Herz schenken. Ich möchte dabei bewenden lassen, ganz kurz nochmal zusammenfassen. Jede dieser Seligpreisungen, wir hätten alle acht betrachten können, hat also einen sehr, sehr starken Bezug zur damaligen Zeit. Alle diese Seligpreisungen, die wir ja gehört haben in den zwei Lesungen, kommen uns nicht als Forderungen entgegen, sondern sind Zusagen, die Gott uns gibt. Die Seligpreisungen zeigen uns nicht, was von uns verlangt wird, was Gott von uns verlangt, sondern Sie zeigen, was wir von Gott empfangen können. Sie stellen somit keinen Anspruch an uns dar, sondern sind als Zuspruch Gottes für unser Leben zu verstehen. Gott gibt uns in den Seligpreisungen, in den 8 Seligpreisungen, 8 Zusprüche. Das erste war, wir dürfen arm zu Gott kommen. Das zweite, Gott wird unseren Zustand der Trauer beenden. Das dritte wäre gewesen, wir dürfen, wenn wir innerlich stark sind, aus unserem Glauben das in Sanftmut weitergeben. Verlangen nach Gerechtigkeit wird belohnt werden, wäre das vierte gewesen. Das fünfte, ich darf Gutes auch weitergeben, was ich selbst empfangen habe. Das sechste und siebte wäre gewesen, Gott schenkt mir ein reines Herz und seinen Frieden. Und das achte, wenn es Probleme gibt, wenn es schwierig wird in meinem Leben, dann wird er auch an meiner Seite stehen. Das sind seine Zusagen für unser Leben. Amen.